Ja, danke Alfred für den Hinweis nochmal auf den Bezirkstag. Es ist tatsächlich so, dass dieser Bezirkstag der erste ist, den ich leite in meiner Funktion als Leiterin des Bezirks Rhein-Main. Und ich wäre euch auch sehr dankbar, wenn ihr dann in dieser Woche an mich denkt, denn es ist doch eine sehr aufregende Angelegenheit. Dort kommen Vertreter aus fast allen Gemeinden zusammen, die hier im Bezirk Rhein-Main zusammengefasst sind. Und das sind ganz unterschiedliche Gemeinden und so sind diese Menschen auch sehr unterschiedlich. Sehr traditionelle Gemeinden und eher lockere, junge, dynamische wie Oberramstadt oder Mühltal oder weiß nicht, welche Beispiele ich noch nehmen soll. Aber es sind eben auch sehr alteingesessene Baptistengemeinden wie meine Heimatgemeinde, da wo ich ursprünglich herkomme. Und ich bin gespannt auf diesen Tag, wie wir da so ein Miteinander finden werden und wie Gott uns hoffentlich inspirieren wird und uns ermutigen wird, dass wir als Gemeinden zusammen mutig an Gottes Hand in die Zukunft gehen. Zweite Vorbemerkung, wie bin ich zu dem Thema heute gekommen, zu dem Predigttext? Es ist ja immer so, manchmal hat man ein Thema, was einen unglaublich bewegt und beschäftigt und dann sagt man, da muss man jetzt unbedingt mal drüber predigen und dann gibt es wieder Predigttermine, wo eigentlich nichts so scheinbar im Raum steht und dann guckt man ins Losungsbuch und dort ist ein Predigttext vorgeschlagen, der sogenannte Perikopentext, der ausgewählt wurde von einer Kommission und diesem Perikopentext, der ist dem Wochenspruch zugeordnet und dazu gibt es dann noch Lesungstexte, Lesung aus dem Evangelium und Lesung aus Briefen und so weiter und der Perikopentext für heute, der war so hochtheologisch, dass ich gedacht habe, es ist Sommer, es ist heiß. Ich weiß nicht, ob ihr es heute Morgen schafft. Ich schaffe es nicht in der Vorbereitung, zumal wir Timons Geburtstag diese Woche noch hatten, einen so hochtheologischen Text von Paulus zu durchdringen, dass ich dachte, nein, lieber Evangelium von Jesus. Ein Gleichnis von Jesus, das ist ein bisschen einfacher zu durchdringen, das zu verstehen und ein bisschen plastischer. Und ich habe doch in der Vorbereitung gemerkt, hey, wir kommen aber trotz allem an wichtige Punkte, an Grundlagen und an Werte, auch für unsere Gemeinde. Und wir sind ja gerade in so einer Zeit, wo eben viele neue Leute neu in die Gemeinde kommen und ich weiß nicht, ob ich das richtig einschätze, aber ich denke, alle, die neu in der Gemeinde sind oder einigermaßen neu, die gucken und überprüfen und hören immer wieder auch nochmal, was wird hier gelebt? Welcher Stil ist hier in dieser Gemeinde und welche geistlichen Werte sollen hier gelten? Und von daher ist es durchaus nicht nur eine Predigt, wo ich jetzt ein Gleichnis erzähle, sondern wo es darum auch gehen soll, nochmal zu betonen, was uns in dieser Gemeinde wichtig ist. Ja, wir haben den Wochenspruch für die neue Woche gehört. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Als Eltern fragt man sich ja manchmal, was die Ziele der Kindererziehung sein sollen, welche Werte wir unseren Kindern mitgeben wollen. Auch als Erwachsener hört man hoffentlich niemals auf, sich zu fragen, was für ein Mensch will ich sein, nach welchen Werten lebe ich? Werte und Erziehungsziele ändern sich von Generation zu Generation und was für unsere Eltern noch galt, muss für unsere Kinder längst nicht mehr wahr sein. Alfred hat von seinem Enkel erzählt, wenn man über 70 ist und 13, gibt es durchaus unterschiedliche Vorstellungen vom Leben oder von einer Wanderung oder von einer Urlaubswoche. Als wir in den Ferien mit unseren Kindern meine Schwiegereltern, Bernds Eltern besuchten, fanden die Kinder eine Kiste mit Schätzen aus Bernds Kindheit. Unter anderem sein Poesiealbum. Und in dieses Poesiealbum hat Bernds Urgroßmutter, die hat er noch kennengelernt, seine Urgroßmutter hineingeschrieben. Ihr müsst euch überlegen, diese Urgroßmutter, die ist 1800 und irgendwas geboren. Was gab sie ihm mit auf seinen Lebensweg? Der Spruch, den sie ihm ins Poesiealbum geschrieben hat, hieß: Was der Vater sagt, was die Mutter spricht, das befolge still. Warum? Frage nicht. Ja. Also so ist er erzogen. Genau. Also unsere Kinder waren baff. Ja, sie waren einfach sprachlos. Und sie haben es sofort auswendig gewusst und haben es das ganze Wochenende immer wieder zitiert. So war das früher. Früher hieß es, man muss den Willen eines Kindes brechen. Dann wird es ein gehorsames, sprich ein anständiges Kind. Später waren Eltern bestrebt, den Eigenwillen ihres Kindes zu stärken, damit es ein selbstbestimmtes Leben führen sollte. Waren in früheren Zeiten Bescheidenheit und Sittsamkeit oder eben absoluter Gehorsam den Eltern gegenüber erwünschte Ziele? So wollen wir heute eher selbstbewusste und durchsetzungsstarke Menschen sein und erziehen. Und dann hören wir diesen Wortspruch von dem Hochmut und der Demut. Wenn wir in unserem Leben mit Gott nach Leitlinien suchen, nach ewig gültigen Prinzipien, die im Reich Gottes gelten, die sich nicht ändern, so wie das mit der Erziehung, dann haben wir im Wortspruch sicher einen Hinweis auf Werte, die sich nicht ändern. Und da geht es eben um Demut und Hochmut und letztlich um Gnade. In der Predigt wollen wir nun eine Geschichte betrachten, die das Ganze plastisch werden lässt. Lukas 18, Vers 9 bis 14. Ich lese uns das aus meiner Lutherbibel vor. Jesus sagte zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wenn wir die Gleichnisse und Geschichten lesen, die Jesus seinen Zuhörern erzählte, finden wir meistens eine Einleitung, die deutlich macht, an wen sich die betreffende Geschichte richtet. Manchmal redet Jesus nur zum engsten Jüngerkreis, dann wieder diskutiert er mit den Pharisäern und anderen Theologen und manchmal spricht er zu der Volksmenge, also alle, die sich gerade zufällig um ihn sammelten und skeptisch bis bewundernd zuhörten. Hier wird die Zielgruppe des Gleichnisses in Vers 9 genannt. Hochmütige Menschen im religiösen Sinn. Leute, die von sich denken, sie seien besser als andere und Gott müsste mit ihnen besonders zufrieden sein. Das Bild fällt drastisch und klar aus. Wenn zwei das Gleiche tun, nämlich im Tempel beten, ist es noch lange nicht dasselbe. Der eine hält sich vielleicht etwas fern vom gemeinen Volk und betet voller Selbstvertrauen. Ich danke dir, Gott. Wofür dankt er nun? Nicht für Gottes Eigenschaften oder Gottes Gaben, sondern für sich selbst. Sich selbst im Vergleich zu anderen. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Er hätte auch sagen können, danke, dass ich so toll bin. Was ist das für ein Gebet? Aber es geht noch weiter mit der Selbstbeweihräucherung. Nun muss er noch aufzählen, was er alles für Gott tut. Vom Gesetz des Mose war vorgeschrieben, einmal im Jahr zu fasten. Er überbietet es aber, indem er zweimal in der Woche fastet. Außerdem schrieb das Gesetz vor, den zehnten Teil der Ernte zur Versorgung der Leviten, also der Tempeldiener, abzugeben. Die Pharisäer waren bekannt dafür, dass sie sogar von Gartenkräutern, die man eigentlich nicht verzehnten musste, den zehnten Teil abgaben. Und so auch er hier sagt, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. So dankt er also nicht nur dafür, wer er ist, sondern auch für das, was er alles für Gott tut. Mit anderen Worten, Gott müsste stolz auf ihn sein, denn er selbst ist es auch. Das ist geistlicher Hochmut. Der andere ist ein Zöllner. In der Sprache der Evangelien ein Synonym für einen religiös verachtenswerten Menschen. Er hielt sich nicht von den unreinen Heiden fern, wie es ein frommer Jude eigentlich tun sollte, sondern er arbeitete für die römische Besatzungsmacht. Und nicht nur das, die meisten Zolleinnehmer waren bekannt dafür, dass sie ihre Machtposition ausnutzten, nämlich Zölle zu erheben. Sie verlangten mehr als die von den Römern vorgeschriebenen Gebühren und bereicherten sich selbst damit. So einer kommt hier in der Geschichte von Jesus zum Tempel, um zu beten. Er mischt sich genauso wenig in die Volksmenge wie der Pharisäer, aber die Motivation ist eine ganz andere. Er fühlt sich unwürdig, bleibt im Hintergrund und wagt nicht einmal zum Himmel aufzuschauen. Auch sein Gebet ist viel kürzer. Er macht keine großen Worte, sondern fasst in einem kurzen Satz seine Reue und Bitte um Vergebung zusammen. Gott, sei gnädig, mir, dem Sünder. So wird deutlich, wie er sich selbst sieht. Ich bin der Schlimmste von allen und es gibt nichts, worauf ich stolz sein könnte oder worauf ich mir vor Gott irgendetwas einbilden könnte. Ich bin ganz und gar angewiesen auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und dazu sagt Jesus, dieses Gebet wird erhört werden. Wer so betet, erfährt Vergebung, Rechtfertigung bei Gott. Und er schließt noch einen allgemeinen Erfahrungsspruch an, der auch an anderen Stellen der Evangelien vorkommt. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das gilt beim Menschen so, das gilt erst recht bei Gott, der ins Herz sieht. Gott widersteht den Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Der Zöllner weiß, es ist reine Gnade, wenn Gott mich hört. Ich habe seine Zuwendung nicht verdient. Was ist nun unser Anknüpfungspunkt aus diesem Gleichnis für unser Leben? Sicher würde sich niemand gern mit dem Pharisäer identifizieren. Trotzdem verkörpert er Eigenschaften, die nicht grundsätzlich schlecht sind. Ein Leben, das ganz auf Gott ausgerichtet ist. Jemand, der ernsthaft versucht, Gottes Willen zu tun. Oder der Zöllner. Kann man es sich so einfach machen? Alles im Leben falsch machen und dann nur ein Gebet sprechen? Ja, so einfach ist es. Und nein, so ist es nicht. Wie kriegen wir beides zusammen? Das Geheimnis liegt in der grundsätzlichen Ausrichtung unseres Glaubens. Ist er regelorientiert oder beziehungsorientiert? Zwei Thesen dazu. Regelorientierter Glaube produziert Heuchler und Versager. Beziehungsorientierter Glaube bewirkt Freiheit und Heilung. Wie geschieht das? Paulus beschreibt das, was mit einem Menschen geschieht, der zum Glauben an Jesus kommt, so. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Man betritt mit der Bekehrung, dem Glauben an Jesus, eigentlich eine neue, bisher unbekannte Welt und muss sich nun darin orientieren. Einerseits kann uns die Bibel bei dieser Orientierung behilflich sein. Andererseits brauchen wir aber auch eine Gemeinde und andere Christen, die uns dabei helfen. In diesem Prozess kann es geschehen, dass wir mit Christen und Gemeinden in Kontakt kommen, die für ihren Glauben schon viele Regeln aufgestellt haben. Als junger Christ ist man für solche Regeln sehr offen, denn man will Jesus unbedingt gefallen. Oft sind es auch keine schlechten Regeln, in gewisser Weise können sie sehr hilfreich sein. Ein paar Beispiele dazu. Ein Christ trinkt keinen Alkohol. Ein Christ hilft jedem und überall. Ein Christ erzählt allen von Jesus. Ein Christ gibt den 10. Teil seines Einkommens ins Reich Gottes. Ein Christ liest jeden Morgen in der Bibel und betet. Ein Christ kann in Zungen reden. Ein Christ isst kein Fleisch und so weiter. Das ist alles nicht falsch. Es muss nicht falsch sein. Über einiges könnten wir diskutieren. Aber man gibt diesen Regeln oft einen zu hohen Stellenwert. An der Befolgung dieser Regeln wird dann gemessen, wie ernsthaft ein Christ seinen Glauben nimmt. Und mit der Zeit können diese Regeln zur Last werden. Die Gefahr ist groß, dass ich diese Regeln oder sagen wir mal internen christlichen Vorschriften einhalte, um einen guten Eindruck zu erwecken. Ich will ja ein guter Christ sein und ich möchte, dass auch die anderen denken, dass ich ein guter Christ bin. Ich beginne, für die Christen zu leben und nicht für Christus. Schon die ersten Christen hatten mit solchen Entwicklungen zu tun und deshalb schrieb Paulus den Christen in Kolosse: Wenn ihr euch nun als Christen vom Wesen dieser Welt und ihren Mächten losgesagt habt, weshalb unterwerft ihr euch dann von neuem ihren Forderungen und lebt so, als wäre diese Welt für euch maßgebend Weshalb lasst ihr euch vorschreiben, du darfst dieses nicht anfassen, jenes nicht essen und ganz bestimmte Dinge nicht berühren? Diese Gebote sind doch nichts anderes als von Menschen erdachte Verhaltensregeln. Möglich, dass Menschen, die danach leben, den Anschein von Weisheit erwecken, zumal sie fromm wirken und sich selbst bei diesen Anstrengungen nicht schonen. Tatsächlich aber hat dieses alles überhaupt nichts mit der Ehrfurcht vor Gott zu tun, sondern es dient ausschließlich menschlichem Ehrgeiz und menschlicher Eitelkeit. Kolosser 2, Vers 20 bis 23. Wenn wir uns als Christen solche Regeln auferlegen, die Gott gar nicht von uns erwartet, dann legen wir uns gegenseitig Lasten auf. Es ist der Versuch, den Glauben messbar zu machen. Je besser ich die Regeln einhalte, desto besser bin ich als Christ. Wir gewöhnen uns daran, uns auf Äußerlichkeiten zu konzentrieren. Nach außen sieht dann alles gut aus, aber wir werden dadurch in der Regel zu Heuchlern. Wir sind so sehr mit unserem Schein beschäftigt, dass uns die Kraft für das Sein fehlt. Natürlich, wenn wir es schaffen, sind wir glücklich, weil alle von uns denken, dass wir super Christen seien. Und wir glauben es selber auch. Ein Glaube, der mit vielen äußerlichen Verhaltensregeln versehen ist, ist letztlich ein toter und tötender Glaube. Der kann nur Heuchler oder Versager hervorbringen. Das zeigt das Gleichnis, was wir gerade gehört haben. Der Pharisäer war stolz und überheblich, weil er die Regeln eingehalten hatte. Der Zöllner war erschüttert, weil er es nicht schaffte. Heuchler sind die, die genügend Kraft haben, den Schein nach außen zu wahren. Versager sind die, die diesem Druck nicht gewachsen sind und aufgeben. Sie wenden sich von diesem anstrengenden, regelorientierten Glauben ab. Leider wollen sie später oft gar nichts mehr von Jesus wissen, weil sie immer meinen, sie müssten dann diese Regeln wieder einhalten. Sie wollen sich die Erfahrung des erneuten Versagens ersparen. Und deshalb kommen wir zu der zweiten These. Beziehungsorientierter Glaube bewirkt Freiheit und Heilung. Wir können unsere Rettung nicht durch die Einhaltung von Gesetzen und Regeln erwirken. Das Gesetz wird durch die Beziehung zu Jesus erfüllt. Der Glaube ist zuerst einmal Geschenk von Gott. Römer 3, Vers 24. Dass Menschen für gerecht erklärt werden, beruht auf Gottes Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Dieses Geschenk müssen wir bewahren. Wir dürfen uns nicht so verhalten, als müssten wir selbst noch etwas zur Erlösung beitragen. Im Brief an die Galater ermahnt Paulus: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Galater 5, Vers 1. Im Glauben an Jesus steht nicht das Einhalten von bestimmten Regeln im Vordergrund. Im Glauben an Jesus geht es um eine neue Einstellung zum Leben. Genauer gesagt, es geht um eine Beziehung, um die Beziehung zu Gott, die sich mit der Wiedergeburt radikal verändert. Und da steht in Römer 8, Vers 14, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Wir werden also nicht durch Regeln und Gesetze geleitet, sondern wir werden durch den Geist Gottes geführt, der in jedem lebt, der wiedergeboren ist. Und dieser Geist bewirkt etwas ganz Erstaunliches. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst, sondern er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Wir sind also Kinder Gottes geworden und sprechen den Schöpfer des Himmels und der Erde als unseren Vater an. Das Zentrum unseres Glaubens ist nicht ein Regelwerk. Das Zentrum unseres Glaubens ist die Beziehung zum Schöpfer, die uns Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung ermöglicht. Die Qualität und Stärke einer Beziehung lässt sich eben nicht so einfach messen. Jesus hatte sich oft so verhalten, dass seine Feinde meinten, er würde Gott durch sein Verhalten beleidigen, als er zum Beispiel am Sabbat einen Gelähmten heilte. Wichtig ist, dass das, was wir tun und Leben aus der Beziehung mit Gott herauswächst, dass wir es für ihn tun. Heißt das also, dass wir gar keine Regeln und Ordnungen brauchen? Nein, ich denke, das wäre die falsche Konsequenz. Es gibt Regeln, aber die werden immer aus der Beziehung mit Gott herauswachsen. Unsere Gesinnung und unser Charakter sind viel wichtiger als die verschiedenen Regeln. Paulus sagt zum Beispiel, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Galater 6, Vers 2. Es gibt also ein Gesetz. Es gibt das Gesetz, das uns Jesus gegeben hat. Es ist das Gesetz der Liebe. Weil es in unserem Glauben um die Beziehung zu Jesus geht, können wir auch, wenn wir uns falsch verhalten haben oder wenn wir schuldig geworden sind, zu Jesus kommen, weil wir eben mit ihm verbunden sind. Wir können unsere Schuld bekennen. Jesus wird uns deswegen nicht gleich verstoßen. Klar, biblischer oder neutestamentlicher Standard ist, dass wir nicht sündigen. Wenn wir aber trotzdem sündigen, sagt Johannes, wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. 1. Johannes 2, Vers 1. Mögliche Definitionen für Christsein wären demnach, Glauben heißt, Jesus lieben und ihm dienen. Oder Glauben heißt, aus der Gnade Gottes leben. Glaube ist Leben aus der Kraft Gottes. Beziehungsorientierter Glaube wird aber da falsch verstanden, wenn man sich unter dieser Beschreibung einen Freipass für ein sündhaftes und liederliches Leben besorgen will. Paulus meint dazu, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Galater 5, Vers 13. Paulus war von diesem beziehungsorientierten Glauben überzeugt und er schreibt den Philippern, wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Philipper 2, Vers 12. Und weil er weiß, dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern nur in der Beziehung zu Gott, deshalb fügt er hinzu, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Noch einmal zurück zu dem Anfangsgedanken, dass in unseren Verhaltensweisen sich über die Generationen auch unter Christen einiges verändert hat. Letztlich sind wir doch alle immer wieder Kinder unserer Zeit. Ob wir heutzutage alles so viel besser machen als die Generationen vor uns, weiß ich nicht. Aber in der Demut vor Gott möchte ich dankbar bekennen, ich brauche die Gnade Gottes jeden Tag neu. Und in der Beziehung zu ihm will ich leben und mir Gottes Blick auf meine Mitmenschen und auf mich selbst schenken lassen. Aus dem Wert, den er mir als seinem Kind zumisst, kommt mein wahrer Wert. Nicht in dem, was ich im Vergleich mit anderen habe oder tue, liegt mein Wert, sondern in der Beziehung, die er mir in Jesus anbietet. Und dafür stehen wir auch als Gemeinde. Wir möchten einladen zu einem Leben in der heilsamen Gegenwart Gottes, zu einem echten Glauben, der aus der lebendigen Beziehung zu Jesus Christus kommt. Amen.